Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur der Podcastbude. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein Grundsatz, mit dem ich aufgewachsen bin und an den ich weiterhin glaube und den ich übrigens auch meinen Kindern immer predige. Entmenschlichung, weder durch Taten noch durch Worte, darf niemals wieder salonfähig werden. Die Grundsätze der Demokratie, die müssen erhalten bleiben. Und deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Bleib nicht leise, geh wählen und zwar weise.
Und einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Wir sind wieder back und mir zugeschaltet ist mein hochverehrter Partner, der einzig wahre Robin Held.
Mit mir aufnehmen tut Leon Kaminski.
Wir melden uns hier am 23., also einen Tag vor dem Heiligen Abend. Und wir sind immer noch, glaube ich, relativ geflasht beide von diesem Premier League Spieltag. Und was wir auch vielleicht noch kurz verkünden wollten, dass Held und Kaminski wieder in Deutschland sind. Das ist auf jeden Fall auch für uns eine relativ wichtige Nachricht, ne?
Schon. Also noch keine 24 Stunden ist es bei mir her, dass dieses Kapitel Auslandssemester, was wir auch mit euch geteilt haben damals, jetzt vorbei ist. Also ich bin wieder im Lande. Wir sind beide back in Germany und nehmen hier wie gewohnt aus unserem Heimat-Setup quasi auf. Also das als kleines Update von unserer Seite.
Ja, auf jeden Fall richtige Nostalgiegefühle kamen hier hoch bei mir, als ich mich gerade hier vors Mikro geschnallt habe, aufnehmen gedrückt habe. Das ist echt wie früher. Wir starten direkt rein, kommen ins erste Spiel, weil wir haben wieder eine richtig hochintensive Folge heute vor uns. Wir starten nämlich heute mal mit dem Topspiel zwischen Tottenham und Liverpool, gehen danach über zu Manchester United, die ein sehr kurioses Heimspiel hatten gegen Bournemouth. Wir schauen auf die Krise bei Man City, die sich weiter zuspitzt. Außerdem blicken wir heute nochmal nach unten. Wir schauen auf Everton, die einen neuen Besitzer haben. Und auch auf die Wolves und auf Southampton, die beide neue Cheftrainer begrüßt haben. Wie gesagt, wir starten aber bei einem Topspiel zwischen Tottenham und Liverpool. Eine Paarung, die immer für Tore gut ist. Man weiß, man bekommt Spektakel, wenn man hier einschaltet. Aber so viel Spektakel, wie wir jetzt hier bekommen haben, das habe sogar ich nicht erwartet.
Die Vorzeichen waren noch gar nicht so positiv bei beiden Teams. Liverpool 2 Spiele in Folge in der Liga ohne Sieg. Und Tottenham, haben wir schon in den vergangenen Wochen thematisiert, die kommen nicht so richtig obendran, sind im Tabellenmittelfeld unterwegs. Also beide auch mit einer Portion Druck versehen. Und was bei Tottenham noch zusätzlich aufs Gemüt schlägt, sind natürlich die Verletzungen mit Vicario, Romero, Van de Ven, Ben Davies und Richarlison, wirklich einige Stammkräfte nicht zur Verfügung. Plus Bentancur, der ja weiterhin gesperrt ist, sollte aber für die nächsten Ligaspiele wieder zur Verfügung stehen. Fazit ist aber auf Tottenham-Seite, da fehlt im Moment richtig Qualität.
Ja, die Viererkette, die ja bei Postecoglou eine wahnsinnig wichtige Rolle einnimmt, die ist einfach überhaupt nicht eingespielt. Da können auch keine Abläufe stimmen. Deswegen ist es halt einfach schwierig, wenn du dann gegen Liverpool spielen musst mit dieser fantastischen Offensive, die hier auch weitestgehend ohne Überraschungen ausgekommen ist. Diaz greift vorne an, dahinter Gakpo, Szoboszlai und Salah und der Rest der Mannschaft ebenfalls unverändert. Und du merkst einfach, Liverpool, das ist mittlerweile eine richtig stark geölte Maschine. Da greift jedes Rädchen ineinander, da stimmen alle Abläufe, alle wissen, wie sie sich in den verschiedenen Spielsituationen verhalten müssen. Deswegen war die Aufgabe natürlich höchst undankbar für die Spurs, die jetzt ja trotzdem auch aus einer relativ okayen Woche rausgekommen sind, am Ende noch mit dem League Cup-Sieg gegen Man United. Liverpool ist ja auch im League Cup weitergekommen.
Ja, wie schwierig diese Aufgabe für Tottenham zu Hause wird, haben wir direkt in der Anfangsphase gesehen. Diese ersten 30 Minuten von Liverpool waren einfach mal wieder sensationell stark.
Wahnsinn. Also diese Dominanz, aber auch diese Überzeugung in die eigene Stärke. Das ist einfach wirklich mittlerweile ein richtiges Spitzenteam, wo alle ihre Rolle kennen. Die hatten auch direkt ultra viele gute Chancen. Ich glaube, wir müssen in dem Spiel jetzt hier nicht durch alle Tore wirklich durchgehen. Aber das erste Tor ist einfach, glaube ich, erwähnenswert, weil es ja auch mal so ein bisschen Schwung reinbringt in die ganze Partie. Trent Alexander-Arnold hat den Ball auf rechts, guckt einmal in den Strafraum, sieht er dann drei Jungs von sich selbst stehen und spielt dann eine absolut herausragende Flanke auf Luis Diaz, der auch, das sage ich ab und zu mal hier, wirklich für mich ein underrated Kopfballspieler ist. Der ist ein richtig starker Kopfballspieler, obwohl er so klein ist. Und er setzt den Kopfball dann eben auch sehr gut zum 1:0 direkt in die Masche nach 23 Minuten. Aber diese Flanke von Trent, diese Strafraumbesetzung, die Gier auf das Tor, das hast du hier alles gesehen.
Weihnachten steht vor der Tür und damit auch Geschenke. Und ich glaube, wenn du Liverpool ein richtig tolles Geschenk machen möchtest, dann kümmerst du dich irgendwie um die Vertragsverlängerung von Trent Alexander-Arnold. Ja. Also was der dir gibt mit Ball ist unglaublich. Und wenn diese Mannschaft so gut funktioniert wie im Moment, ist er so wertvoll in diesem System, in den Flanken. Also wenn das irgendwie geht, würde ich da alles dran setzen, bevor er dann vielleicht ablösefrei zu Real Madrid geht. Da ist ja das Carvajal-Erbe offen, aber das nur als kleinen Exkurs, weil es soll nicht schmälern und nicht negativ irgendwie in diese Performance von Liverpool reinreden, weil diesen ersten 30 Minuten mit Führungstreffer und dann kurz danach, Minute 36, auch das 2:0, da läuft einfach alles zusammen und McAllister ist dann zur Stelle, besorgt die frühe 2-Tore-Führung und dann war schon klar, dass das super schwierig wird für Tottenham, hier noch eine reelle Chance auf Punkte zu wahren.
Ja, die belohnen sich vor allem in dieser Phase für ihre überragende erste Halbzeit bis zu diesem Punkt. Es war, glaube ich, für alle offensichtlich, dass die Spurs hier ein schwieriges Spiel vor der Brust haben, weil sie eben diesen offenen Stil spielen, der natürlich auch gegen so einen Gegner viele Chancen, die hinten einfängt. Dann hast du eben noch diese nicht ganz stabile Defensive und generell nicht das höchste Selbstbewusstsein. Alles das hat es von vornherein sehr schwierig gemacht, aber vor allem in der Phase, habe ich das Gefühl gehabt, sind sie fast so ein bisschen zerbrochen schon. Madison macht es danach nochmal ein bisschen spannender, weil er wie aus dem Nichts fast vor der Pause das Anschlusstor schießt zum 1:2. Das war so eine 5-Minuten-Phase, wo Liverpool für mich so ein bisschen lethargisch wirkte. Da haben sie ein bisschen den Fuß vom Gas genommen vor der Pause. Das darfst du dir auf jeden Fall eigentlich nicht kassieren, dieses Tor. Aber danach, das Gleiche gilt dann auch für die Spurs, weil dann kommen sie eben zum 1:2, aber schaffen es nicht mit diesem Spielstand, der ja für sie eigentlich schmeichelhaft gewesen wäre, in die Pause zu gehen. Da wirst du ja auch als Trainer verrückt, wenn du denkst, Jungs, ihr habt euch jetzt wirklich um euren guten Lohn gebracht am Ende, weil Szoboszlai in der Nachspielzeit der ersten Hälfte nochmal dann das 3:1 schießt. Und am Ende war das dann für mich auch der gerechte Stand so, 2 Tore Abstand nach der ersten Halbzeit. Und Szoboszlai, ne, macht das hier auch überragend, das ganze Spiel über und belohnt sich hier auch selbst.
Ist eine der Personalien, auf die wir gleich nochmal eingehen müssen, weil was Dominik Szoboszlai in diesen 90 Minuten abgerissen hat, wie viele entscheidende Szenen er hatte, ist auf jeden Fall bemerkenswert. Und auch bei diesem Treffer bleibt er richtig cool, trifft die richtige Entscheidung vom Tor und tunnelt Forster, also auch da gute Entscheidungsfindung. Vorlage mal wieder Mo Salah, der dann auch nach Wiederanpfiff der entscheidende Mann ist, besorgt ziemlich schnell rund um die Stundenmarke. Bis dahin 2 Treffer, also dann steht es zu dem Zeitpunkt 5:1 auswärts nach rund einer Stunde. Also ja, diese Phase nach der Halbzeit plus die vielen Gegentore fügen dann einfach Tottenham da so ein bisschen den Todesstoß zu, die zwar darauf wieder zurückkommen und das Ganze zu einem wirklichen Torspektakel machen. Durch Kulusevski und Solanke kommen sie noch auf 3:5 ran, aber der Schlusspunkt wird dann wieder durch Liverpool gesetzt und das Spiel endet 6:3, 9 Tore. Das ist irgendwie Prime rund um Boxing Day Premier League Fußball. Viele Offensivszenen, beide volles offenes Visier, aber die Defensive von Liverpool deutlich stärker und auch ihre Offensive war effektiver als die von Tottenham.
Ja, es war einfach echt ein Fußballfest vor dem eigentlichen Fest. Also hier am Ende 9 Tore. Wie oft kann man das wirklich mal bestaunen in der Premier League? Und das auch echt mit 2 Mannschaften, die auf ihre Art und Weise einfach spektakulär sind. Du hast Tottenham, die einfach ihren Stiefel durchspielen. Jamie Carragher meinte nach dem Spiel bei Sky, dass eine Mannschaft, die so spielt wie Tottenham, noch nie irgendwas gewonnen hat. Und ich sehe auf jeden Fall seinen Punkt, wenn du so offen spielst und vielleicht auch in manchen Augen so naiv, dann wirst du am Ende einfach immer bestraft. Liverpool mit unfassbar viel Licht, starke Offensiv-Einzelleistungen der Spieler. Defensiv trotzdem, am Ende fangen sie sich auch hier 3 Tore. Das sind vielleicht für den Geschmack von Arne Slot 2 zu viel, würde ich mal sagen. Aber ja, wirklich eine Machtdemonstration von Liverpool nach den beiden sieglosen Ligaspielen in Folge. Und sie küren sich hier völlig verdient zum Weihnachtsmeister.
Lass uns mal in die Einzelkritik reingehen und ein paar Namen hervorheben, weil ich finde, das lässt dieses Spiel wirklich zu. Und anfangen möchte ich habe es schon eingeleitet, mit Dominik Szoboszlai. Führ mich mal durch, wie hast du seine Performance gesehen, eigentlich über die gesamte Partie?
Also für mich war er der Spieler des Spiels, habe ich dann so auch auf unserem Twitter-Account getweetet. Unfassbar. Also spielt er hier auf dieser 10, lässt sich hier ab und zu auch noch so ein bisschen fallen. Aber was mich eher überrascht, in welcher Frontlinie der Junge häufig unterwegs ist. Also ich habe mir ab und zu gedacht, wer ist denn jetzt hier eigentlich euer vorderster Spieler? Ist das Diaz oder ist das Szoboszlai? Weil der wirklich in manchen Situationen am 16er stand oder auch wirklich immer an den Fünfer gelaufen ist bei Flanken und da auch wirklich eine große Präsenz hat, hat glaube ich auch mehrere Vorlagen gehabt in dem Spiel, macht das Tor unglaublich cool, sieht immer besser postierte Mitspieler, ist dann total uneigensinnig und ist für mich hier einfach der Mann gewesen, über den wirklich die ganzen Fäden zusammenlaufen.
Ich finde auch seine Rolle auf der 10 super vielversprechend, weil er bringt physisch ein spannendes Paket mit, ist 1,86 groß, wirkt manchmal ein bisschen schlaksig, so wenn man nur von außen drauf guckt, ist aber eben technisch gleichzeitig super stark, wie du gesagt hast, besitzt eine exzellente Übersicht, im Passspiel ist er gut und wenn er Zehner spielt, ist er ganz häufig in diesen letzten 30, 40 Metern auf dem Weg zum gegnerischen Tor und ich würde sagen, so ab der 30-Meter-Marke ist er auch einfach immer gefährlich, potenziell mit Distanzschüssen, weil der Mann schießen kann wie kaum ein anderer. Und dieses Gesamtpaket, richtig, dieses Gesamtpaket zu sehen in diesen Zonen des Spielfelds, das macht einfach Laune. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich da was Neues gefunden hat. Also nach Gravenberch auf der 6, der diese Lücke schließt, könnte man vielleicht einen nicht klassischen Zehner für diese klassische Zehnerposition finden und das besetzt mit Szoboszlai, weil wenn das immer so läuft wie an dem Tag, hast du einen Weltklasse-Spieler in deinen Reihen.
Sollen wir zu Mo Salah gehen? Ich glaube, wir kommen nicht mehr dran vorbei auf länger, oder?
Müssen wir, ja.
Ja, macht ihn nämlich Mo Salah-mäßig den nächsten Rekord einfach mal auf. Und zwar kürt er sich zum ersten Premier League-Spieler der Geschichte. Der, was war es jetzt, glaube ich, vor Weihnachten, als erster die 10 Tore und 10 Vorlagen-Marke knackt?
Deutlich. Er liegt deutlich drüber. Also das Ganze ist Geschichtsschreiben. Das hat noch nie jemand geschafft. Und er macht es nicht mit 10-10, sondern er steht jetzt bei 15 Toren und 11 Vorlagen. Alleine in diesem Spiel, über das wir reden, hat er 2 Tore und 2 Vorlagen beigesteuert. Seine Form ist unfassbar und wie wir sagen, das gab es einfach noch nie. Also Superlative sind hier angebracht.
Macht ihn das zum besten Offensivspieler der Geschichte?
Nein, glaube ich nicht. Aber aktuell ist er der Beste. Einfach mal ins kalte Wasser geworfen hier. Siehst du es anders? Also für mich ist diese Form jetzt gerade sensationell. Er bricht Rekorde, alles zurecht. Aber mit diesem in der Geschichte finde ich immer ein bisschen drüber, das gerade in so Phasen des Hypes zu sagen.
Naja, also letztens war die spannende Frage bei Monday Night Football bei Sky in England zwischen Thierry Henry und Jamie Carragher. Wer ist eigentlich der beste Offensivspieler der Premier League-Ära? Also ich meine jetzt wirklich nur die Premier League-Ära. Mhm. Und dann kommst du eben auf so Namen am Ende wie Thierry Henry, wie Drogba, vielleicht auch wie ein Hazard, Cristiano Ronaldo. Wen habe ich jetzt vergessen? Haaland, De Bruyne. Und ich würde auf jeden Fall sagen, da muss er sich jetzt nicht vor so vielen verstecken. Alan Shearer natürlich noch, Harry Kane, bestimmt noch einige jetzt vergessen. Aber Mo Salah, der ist nun mal jetzt auch einfach wahnsinnig konstant. Und er hat jetzt auch noch eine Marke hier gebrochen. Er hat sich jetzt nämlich, glaube ich, in Liverpools eigener Historie auf Platz 4 der All-Time-Torschützenliste vorgearbeitet. Der Mann, der bricht nun mal einfach gerade gefühlt Rekord nach Rekord. und die Leistungen, die stimmen ja auch. Und dann wird der irgendwie ausgewechselt, paar Minuten vor Schluss. Und du merkst, was für eine Fresse der zieht. Also der will ja auch auf keine Sekunde auf den Platz verzichten, weil ihm ja irgendwie noch ein Tor durchgehen könnte. Und ich muss sagen, das ist trotzdem die Einstellung, die ich mag. Jemand, der auch jede Sekunde auf dem Platz stehen will, das willst du ja haben, auch als Fan. Jemand, der sich wirklich zerreißt, der auch sich nicht schont. Und der ist einfach für mich in so vielen Hinsichten Top-Klasse, absolute Spitze. Ich würde sagen, Liverpool muss einfach jetzt sehen, dass sie diese drei Verträge da verlängern mit Salah, Trent und Van Dijk. Aber trotzdem, was Salah gerade abliefert, auch nochmal in Sachen, ne, Output, Tore, das kannst du nicht ersetzen.
Er hat eben die beiden großen Argumente auf seiner Seite. Das eine ist Form, was er aktuell liefert in Zahlen, wo er Rekorde bricht. Plus das zweite Argument, was eben zum Beispiel einem Haaland fehlt. Er macht das Ganze seit unfassbar vielen Jahren, wird damit jetzt gerade zur Liverpool-Legende sowieso, aber auch zum Premier League-Namen, weil er das eben seit fast einem Jahrzehnt macht. Er ist seit Jahren unterwegs auf diesem Level, spult diese Zahlen ab, hat kaum Aussetzerjahre. Also wenn wir eben über diese großen Namen sprechen, musst du gucken, wie langlebig ist das, was die abliefern. Und Salah zeigt gerade, dass er noch nicht am Ende ist und das, obwohl er schon seit vielen Jahren auf dem Level performt. Also über diesen Namen kann man im Moment fast nur gute Worte verlieren. Wenn du noch einen Spieler bei Liverpool hervorheben möchtest, kannst es gerne machen, sonst würde ich langsam zu Tottenham überschwenken.
Ja, ich will noch eine kurze Zahl hier mal in den Raum schmeißen. Mhm. Die letzten 65 Premier League-Spiele von Liverpool, rate mal die Top 3, wer von den ganzen Spielern am meisten Spiele gemacht hat aus den letzten 65 in der Premier League für Liverpool.
Also über Salah geredet, muss man ihn nehmen.
Auf Platz 2, 54.
Okay, Van Dijk war ewig verletzt. Ich glaube, er müsste nicht dabei sein. Ich würde mit Trent gehen.
Van Dijk an der Spitze mit 61. Und Trent auf der 3 mit 49. Das sind genau die Spieler in den Top 3 der letzten 65 Spiele. Also die absoluten Stützen der Mannschaft. Und die sind jetzt auch eben vertragslos am Ende der Saison. Kurze Frage noch an dich. Darf Trent wechseln? Jugendspieler aus der Akademie, wird dann Liverpool auch kein Geld quasi als Transfererlös am Ende einbringen? Darf er wechseln?
Von außen drauf geguckt, nein. Als Liverpool-Fan, nein. Aber am Ende hat er es jetzt in der Hand. Er hat den Vertrag bisher nicht verlängert. Ab 1. Januar ist so die magische Grenze. Dann können eben Vereine auf ihn zukommen. Dann können ablösefreie Transfers verhandelt werden. Und es liegt jetzt an ihm. Ich bin super gespannt, was die drei machen. Glaube aber, dass aus Liverpool-Sicht die Karten bei Arnold Trent mit Abstand am schlechtesten stehen. Ich glaube, er ist am ehesten in der Position, den Verein nochmal zu verlassen und einen richtig fetten Vertrag woanders zu bekommen.
Ja, ich glaube, Salah ist ein kleiner Pokerspieler. Der pokert einfach auch extrem hoch. Van Dijk ist einfach so dieser Ruhepol. Ich glaube, der bleibt. Also zumindest würde ich bei Van Dijk die Chancen am höchsten sehen. Und Trent hat, glaube ich, das beste Angebot auf dem Tisch wahrscheinlich am Ende, ne? Von Real.
Stimme ich zu. Also ich bin dermaßen gespannt, was die drei machen, aber unsere Tendenz quasi bei Van Dijk am positivsten, Salah irgendwo in der Mitte und Trent eher Zeichen auf Abschied, obwohl das Ganze natürlich noch zu früh ist, aber wird eine spannende Winterpause für Liverpool, vielleicht auch für Tottenham, weil da läuft so mittel im Sinne von schlecht. Letzten 7 Spiele, 7 Punkte, damit stehen sie jetzt auf Platz 11 der Premier League-Tabelle, haben jetzt schon 8 Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge. Das Ganze sieht nicht gut aus. Und bei dieser Spielweise, die eben konsequent durchgezogen wird, fällt viel Kritik auch auf einen Namen zurück. Und das ist der Trainer Postecoglou.
Ja, die Kritiker werfen ihm einfach seine nach wie vor extrem offene Spielweise vor. Und wenn wir uns jetzt einfach die letzten Spiele hier anschauen, sie kassieren hier gegen Liverpool zu Hause 6 Tore. Und im League Cup, was sie am Ende noch gewinnen, das Spiel, aber trotzdem, da kassieren sie auch 3 Tore. Also jetzt fast 10 Tore in 2 Spielen. Und da hätten noch, glaube ich, gut noch mehr hinzukommen können, zumindest jetzt hier in dem Liverpool-Spiel. Das ist einfach zu offen. Aber würdest du dann verlangen, dass ein Trainer seinen Stil wechseln muss? Weil das ist ja eigentlich das, was wir ab und zu kritisieren so gerne.
Das ist die große Frage bei seiner Person. Er selber sagt nein, ganz, ganz klar nein. Hat auch nach diesem Spiel die Mannschaft gelobt und sagt, er ist stolz auf die Mannschaft und ist besonders stolz auf die Art und Weise, wie sie spielen, dass sie dieser Spielphilosophie treu bleiben, trotz des Spielstands. weil, so hat er es formuliert, weil sie wissen, dass das der richtige Weg ist und dass, wenn man den geht, auch wenn es weh tut, das langfristig eben zu Erfolg führt. Das ist seine Perspektive. Ich bin sehr geneigt, da mitzugehen, weil Tottenham eben kein Verein ist, wo du zwingend den Titel gewinnen musst, wo du zwingend akut auf Ergebnisse angewiesen bist. Das hat jetzt über Jahre, über verschiedene Trainer nicht geklappt. Ich bin sehr geneigt zu sagen, gib dem Mann die Zeit und lass ihn diese Spielphilosophie aufbauen. Aber in einem so geldgetriebenen und erfolgsgetriebenen Fußballgeschäft musst du das Argument zulassen, dass vielleicht irgendwann die Zeit ist, wo du konstruktiv spielen musst und eben effektiv. Und das ist die Spielweise aktuell nicht.
Kurze Zahl noch für dich. Tottenham hat dieses Kalenderjahr, also 2024, insgesamt 14 Mal in Heimspielen das 0-1 kassiert. Natürlich eine unfassbare Zahl. Sie sind damit auch geteilter Erster ever in dieser Statistik. Du merkst da einfach, der Laden ist vor allem auch noch ganz zu Beginn beim 0-0 schon viel zu offen. Und natürlich, er ist jemand, der Spektakel liebt, aber am Ende lieben ja vor allem Vereinsbosse Erfolg. Und Erfolg, das kannst du nun mal auch nicht ganz ohne Defensive, ohne Struktur, ohne Stabilität schaffen. Und die fehlt halt einfach. Und ja, mir fällt es auch schwer, das zu kritisieren, weil ich das ja auch liebe. Du schaust das Spiel ja, weil du weißt, Tottenham, die haben offenes Visier, die wollen nach vorne spielen. Aber aus reiner Tottenham-Fansicht oder auch Vereinssicht kann dir das ja einfach nicht schmecken, auch wenn es spektakulär ist.
So sieht's aus. Und ich glaube, die nächsten Wochen werden ziemlich unangenehm für ihn, weil natürlich Gespräche anstehen, wenn jetzt nicht schnell die Punkte fallen. Im Moment stehst du nicht mal in der oberen Tabellenhälfte. Und das ist, egal wie du spielst, eine richtig schlechte Nachricht. Nach dem Spiel gab es aber auch Lob, zum Beispiel vom Kontrahenten von Arne Slot, der ungefragt auch auf die Kritik an Postecoglou eingegangen ist und da ziemlich deutlich macht, was er für ein Fan ist von dem Spielstil, von der Einstellung. Er hat gesagt, dass obwohl du hier 5-1 führst, du immer 100% spielen musst, weil du weißt, dass du gegen einen Gegner spielst, der nicht viel braucht, der immer gefährlich ist, der offensiv Chancen kreiert und eben hier dann auch nochmal dran kam und 3 Tore macht gegen das überragende Liverpool, gegen diese Defensive. Also er zeigt auch so ein bisschen die Pluspunkte. Aber es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Und diese Debatte.
Aber beste Offensive der Liga, ne? Die haben 39 Tore geschossen, das ist Top-Wert der ganzen Premier League.
Ja, und da spielst du irgendwie dann auch seiner Argumentation rein, weil er sagt, gib uns die Spieler wieder zurück, die ich in meinem Kader habe, die gerade alle wegen Verletzung fehlen. Und dann liefern wir Ergebnisse. Und das Ganze kann er gerade nicht nachweisen. Und es wird spannend, ob er die Zeit bekommt, das irgendwann mal zu beweisen.
Er ist ja auch nicht jemand, der jetzt ultra viel meckert über Verletzungen. Also da gibt es ja andere Trainer, die das deutlich mehr machen würden, auch mit dem Verletzungsstand. Und am Ende sind sie ja auch, ne, Elfter, ist jetzt nicht unfassbar schlecht. Und 23 Punkte, das heißt, dass sie noch wirklich auf Tuchfühlung sind, was internationalen Plätze angeht. Also noch ist da nicht alles verloren und vielleicht sieht es auch gerade alles ein bisschen dunkler aus bei Tottenham, als es eigentlich ist, weil manche Zahlen sind wiederum sehr erfolgsversprechend bei ihnen. Aber ja, irgendwas muss sich da ändern und wenn du nun mal diesen Ansatz verfolgst, ich schieße einfach mehr Tore als der Gegner, mehr als 6 schießt du wahrscheinlich nicht gegen Liverpool und dann wird es einfach immer schwierig. Und es war einfach ein Spektakel. Es war definitiv eins der verrücktesten Spiele von 2024 und es war wirklich einfach cool, dazu zu schauen. Und ich würde sagen, da wir wieder mal eine sehr spannende Zuhörerfrage bekommen haben, die ich jetzt hier einfach mal reinknall und einfach mal einschiebe, weil ich gerade Bock drauf habe. Und zwar kommt die von Tobias. Und man muss dazu sagen, dass Tobias wirklich einer unserer treuesten Supporter ist. Also den Namen habe ich jetzt wirklich schon so oft gelesen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du einer bist, der uns immer wieder auch finanziell über PayPal supportest. Richtig stark. Und er hat uns auch eine sehr spannende Frage gestellt, die so ein bisschen weggeht von der Premier League und so ein bisschen eher das Scheinwerferlicht auf uns stellt, was wir ja gar nicht mögen. Trotzdem werde ich jetzt mal diese Frage hier vortragen, weil du es bist, lieber Tobias. Und zwar lautet der Kommentar, weiter so, starkes Ding. Wie kam es zum Kontakt mit Bolzplatz und kommen weitere Auftritte beim Öffentlich-Rechtlichen oder bei Privatsendern, zum Beispiel Sky? Ist der Podcast nur ein Hobby oder der Einstieg ins Berufsleben im Sportbereich? Ja, mal eine ganz andere Frage. Weg vom Premier League Alltagsgeschehen. Kurze Erklärung, wir waren letztens beim ZDF-Sportstudio-Format Bolzplatz auch in der Sendung und haben uns da geäußert zu Manchester City und der aktuellen Misere. War auf jeden Fall, wie gesagt, für uns eine richtig geile Geschichte. Und ich glaube, man kann so offen sein, dass es natürlich schon so ein Traum wäre, ne? Am Ende unser allergrößtes Hobby, die Premier League, den Fußball, auch irgendwie zum Beruf zu machen. Das haben wir natürlich auch nicht ganz in unserer eigenen Hand. Wir sind dann auch ein bisschen darauf angewiesen, dass größere Häuser jetzt zum Beispiel auf uns zukommen. Wir haben darauf auf jeden Fall mega Bock. Und ich glaube, wir sind auch beruflich noch nicht ganz festgelegt. Ihr wisst ja, dass wir gerade noch in den letzten Phasen unseres Studienlebens sind. Was danach kommt, ist, glaube ich, noch nicht ganz abgeschlossen, die Planung. Und man weiß ja nie, was kommt, ne?
Ja, leider können wir es noch nicht beantworten. Wohin es dann am Ende geht, wissen wir einfach noch nicht. Aber Tatsache ist, dass das, was hier als reines Hobby einfach aus Fußballleidenschaft gestartet hat, dieser Podcast, jetzt knapp 4 Jahre alt ist. Und ich glaube, ab dem Punkt kann man sagen, dass es dann irgendwie mehr ist als das. Ihr seid mit uns gewachsen, wir haben viel, viel erlebt und jetzt das Sportstudio Bolzplatz auftritt, die ganze Geschichte war nochmal ein neuer Meilenstein und wir hoffen schon, dass es irgendwie in der Art und Weise weitergeht, aber wäre natürlich ein Traum, den ja vielleicht sogar einige von euch teilen und wer weiß, vielleicht hat man irgendwann dieses Glück.
Ja, wäre auf jeden Fall mega und natürlich kann man das einfach nur hoffen, aber am Schluss haben wir das nicht ganz in unserer Hand und freuen uns dann natürlich auch immer über euren Support. Ihr könnt uns natürlich auch unterstützen und vielleicht auch diesen Weg mit uns gehen. Wäre natürlich einfach mega cool. Ne? Wir haben dieses Ding ja, wie gesagt, vor fast 4 Jahren gestartet. Und wer weiß, wo diese Reise am Ende auch hinführt. Und ja, auf diesem Wege nochmal vielen Dank, Tobias. Ich hoffe, dass die Frage so ein bisschen deine Fragezeichen über unsere Zukunft beantwortet hat. Und auf jeden Fall sehr spannend, die ganze Geschichte. Wir gehen weiter zum nächsten Thema und damit auch zum nächsten Spiel. Und das war auch ein Spiel, auf was ich mich sehr gefreut habe. Es hat nämlich geheißen Manchester United gegen AFC Bournemouth. Zwei verschiedene Mannschaften, die gerade auch in einer verschiedenen Entwicklungsstufe sind. Bei United der neue Mann am Ruder, bei Bournemouth Iraola schon ein bisschen länger jetzt auf der Trainerbank. Und die letzten Duelle liefen ja vor allem auch im Old Trafford zwischen den beiden Mannschaften häufig schlecht für United. Also Bournemouth ist sowas wie ein kleiner Angstgegner.
Ja, genau. Und ehrlich gesagt wundert mich das gar nicht, weil die Abläufe so viel besser sind bei Bournemouth. Generell Abläufe, so ein Thema, was bei uns in den letzten Monaten sehr in den Fokus gerückt ist. Diese Eingespieltheit, taktische Finessen, die du mit einem neuen Trainer, der jetzt seit 4, 5 Wochen da ist, einfach noch nicht haben kannst, die hat Bournemouth fast perfektioniert. Das ist ein Kader, der genau weiß, wie der Spieler neben mir funktioniert, wo Taktiken gereift sind. Und das ist ein komplettes Team, was richtig gut gecoacht wird von Iraola. Das ist einfach ein Kompliment, was man ihm geben muss. Und wenn dann eben so ein eingespieltes Team auf ein anderes Team trifft, was genau das nicht hat, nicht Sicherheit, nicht Abläufe, sondern viel, viel Chaos, dann birgt das einfach große Gefahren, auch wenn hier der größere Name natürlich United ist.
Die größte Thematik gerade im Old Trafford abseits des Platzes ist definitiv Marcus Rashford. Das Eigengewächs, was hier immer noch nicht im Kader stand, anders Garnacho, saß auf der Bank, kam nachher auch drauf. Aber bei Rashford bleibt er wohl hart. Vielleicht auch, weil Rashford letztens im Gespräch mit Henry Winter so ein paar Andeutungen gemacht hat, dass er sich vielleicht jetzt auch langsam mal an anderen Vereinen gewöhnen könnte, dass er vielleicht mal einen Wechsel überlegt. Und danach meinte dann Amorim, dass er halt als Spieler wahrscheinlich zuerst mit dem Trainer gesprochen hätte und nicht diese Aussagen so in der Öffentlichkeit getroffen hätte. Also du merkst es einfach, da passt es nicht, auch zwischenmenschlich. Ich denke mal, die Kommunikation fällt da auch nur noch sehr spärlich aus. Und ja, ich glaube, Rashford ist definitiv auf dem Weg nach draußen eher, ne?
Das Ding ist durch. Also ich habe es bei der ersten Nicht-Berücksichtigung ehrlich gesagt noch nicht geglaubt. Aber nach allem, was du jetzt gelesen hast, wenn du zwischen den Zeilen redest, wenn du auch die Gründe mal wirklich auseinander nimmst, warum er jetzt wiederholt nicht mal im Kader steht, das sind Differenzen, die räumst du nicht mal eben weg. Und ich glaube, wenn jemand kommt und wirklich Interesse hat und Rashford das Go gibt, wird ihm keiner irgendwelche Steine in den Weg legen. Ich glaube, das Kapitel neigt sich dem Ende und ich würde mich ehrlich gesagt freuen, ihn auch nochmal in einem ganz anderen Kontext zu sehen, wo er sich neu einleben kann und ja, all die Laster aus den letzten Jahren einfach über Bord wirft und neu beginnt.
Ich hoffe nur, dass er jetzt nicht irgendwelchen Fans oder Kindern auch die Handys aus der Hand schlägt, wie es damals ein anderer bei United gemacht hat, der auch auf dem Abstellgleis zunehmend stand. Aber er ist vielleicht auch ein anderer Charakter. Das wissen wir natürlich nicht. Auf jeden Fall gab es wieder einige Veränderungen bei United. Defensive ein bisschen leicht verändert. Ugarte und Mainoo im Mittelfeld. Diallo natürlich vorne. Zirkzee auch drin. Und ja, Bournemouth, einfach eine extrem gut gecoachte Mannschaft. Ich denke, das ist unser Fazit jetzt schon vorab. Das stimmt einfach alles mit wirklich eingespielten Jungs. Semenyo, Kluivert, Autara, Evan Nilsson, der sich da vorne gut einlebt. Unangenehmer Gegner, die ja auch mittlerweile sehr weit vorne zu finden sind auf dem Tableau. Und so ging es auch eigentlich los. Also das Spiel war nicht so gut gestartet worden von United, immer so ein bisschen zerfahren. Und dann ist es am Ende wieder mal ein Standard, der United auf die Verliererstraße hier bringt. Huijsen steigt da einfach höher als alle anderen, setzt den Kopfball sehr, sehr gut. Aber trotzdem ist da wieder viel zu allein und sie bekommen auch diese Standards einfach nicht besser verteidigt.
Und ich finde, diese Tore explizit tun so weh, wenn du in einer Phase bist mit wenig Selbstvertrauen. Dann gehst du in Rückstand und das Ganze aus einem Freistoß, den wird es immer geben. Du stehst da, am Ende ist es auch viel Kopfsache. Gehe ich mit 100% hin oder sind es nur 95%? Und hier ist es dann einfach auch eine gute Flanke, ein Kopfball, der top gesetzt ist von Dean Huijsen. Ist auch nicht sein erster Kopfballtreffer diese Saison. Hat ihn dann mit dem Social-Media-Jubel vom Chill-Guy bejubelt, das zweite Mal. Auch das geht durch die Runden. Wer nicht weiß, was das heißt, gut für euch. Ihr seid noch nicht in der Social-Media-Bubble so weit drin. Hakt es ab, ist überhaupt nicht ein großes Thema. Ist wirklich kein Thema. Und dann steht es eben 1-0 und das spielt genau dieser Dynamik zwischen ein Team mit viel Selbstvertrauen, eins mit wenig, eins mit Abläufen und eins ohne. Natürlich nur Bournemouth in die Karten. Und diese erste Halbzeit geht dann zu Ende und läuft wirklich maximal ungünstig für die Reds.
Ja, und nach dem 0-1 hast du direkt gemerkt, wie die Stimmung gekippt ist. Wie gesagt, auch kein Selbstbewusstsein. Haben City geschlagen noch letzte Woche, danach im Cup rausgeflogen gegen Spurs, wo sie ja auch schlecht waren, wo sie auch profitiert haben von einigen Aussetzern bei Fraser Forster im Spurs-Tor. Und jetzt hier auch einfach so eine richtige Nullleistung. Also ich habe das Gefühl gehabt, zumindest erste Halbzeit, es ist eigentlich besser als unter Ten Hag. Also du erkennst da zumindest ein bisschen mehr einen Plan, du erkennst wieder ein bisschen mehr auch den Willen der Spieler, aber am Ende ist es auch einfach zu wenig Qualität und dann ist es nun auch einfach so, dass du da nicht mehr rankommst, weil Bournemouth einfach mittlerweile besser ist als Man United.
Stand jetzt muss man das bejahen. Es geht dann relativ schnell in der zweiten Halbzeit um die Stundenmarke rum, wird das Spiel entschieden. Erst 61. Minute, Foul-Elfmeter, also nach Standard-Gegentor kommt das zweite. Es ist ein Foul-Elfmeter.
Aber wie dumm war der Elfmeter? Kluivert. Wie dumm war das?
Richtig. Kluivert wird gefoult und tritt dann selber an. Ein wirklich, wirklich vermeidbarer Strafstoß, der dann zum 2-0 führt und dann ist der Wurm richtig drin. Zwei Minuten später wieder völlig unnötiger Ballverlust führt dazu, dass Semenyo das 3-0 besorgen kann und damit war es dann eigentlich over. Und das Schlimmste ist, dass du 3-0 verlierst zu Hause gegen Bournemouth, kein großer Name an sich. Und das klingt noch schlimmer, als es ist, weil auch gute Phasen dabei waren. Das, was du ansprichst, es sieht besser aus als bei Ten Hag. Es gab immer wieder Phasen im Spiel, wo du Ideen erkennst, wo sie überlegen sind, wo sie wirklich gute Aktionen haben. Aber trotzdem bleibt das Fazit, dass sie verdient 3-0 verlieren, weil das andere Team einfach weiter ist.
Ich will das jetzt nicht so sehr wieder auf United drehen. Ich will eher so ein bisschen mal Bournemouth in den Fokus nehmen. Ich mag die richtig. Das ist für mich wirklich so ein Dark Horse dieses Jahr in der Premier League. Die können auch noch einiges schaffen. Du hast da vorne jetzt mittlerweile Forest und Bournemouth, denen ich beiden extrem viel zutraue. Weil die Offensive, das läuft wirklich wie geschmiert. Dann hast du da hinten Adams und Christie, wirklich mega erfahren mittlerweile auch schon. Haben auf jeden Fall eine gute Physis, laufen viel, sind fleißig. Einfach richtige Ackerer. Da hinten hast du jetzt noch mit einem Huijsen, mit einem Zabani. Gute Jungs, aufstrebende Jungs, junge Spieler. Und vor allem, du hast mit Kerkes auf hinten links einen meiner Lieblingsspieler dieser Saison in der Premier League. Wenn ich jetzt gerade mal mein Team der Saison aufstellen müsste, würde Kerkes definitiv hinten links wahrscheinlich reinkommen bei mir. Macht es super. Kepa Arrizabalaga, da hast du einen der teuersten Torhüter der Geschichte nach wie vor hinten im Tor, der natürlich auch ein guter Junge ist, wenn er wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch hat. Und alles in allem wirklich auch eine richtig gut eingespielte Mannschaft. Evan Nilsson fügt sich vorne als Solanke-Nachfolger gut ein. Die haben Pace, die können ins 1 gegen 1 vorne gehen. Du willst gerade nicht gegen Bournemouth spielen.
Es macht wirklich keinen Spaß. Vielleicht noch kurz zu Kepa. Hier auch nochmal ein Sonderlob. Ist, finde ich, völlig unterm Radar. Viele reden über De Gea, ebenfalls Ex-Premier League-Torhüter, der große Schlagzeilen schreibt. Aber das, was Kepa macht im Moment diese Saison, auch gegen United, ist wirklich stark. Und so fügt sich dieses Team zusammen. Auch von Leuten wie ein Kluivert, wie ein Tyler Adams, wie Kepa, die bei größeren Teams gescheitert sind. Und jetzt so diesen zweiten Frühling oder Herbst erleben ihrer Karriere, je nach Alter, wo es einfach zusammenläuft. Und aktuell sind sie eben Fünfter, 28 Punkte, müssen sich eben nur hinter Nottingham, Arsenal, Chelsea und Liverpool einreihen. Und das ist kein Zufall. Das ist taktisch richtig gut. Trainer und Mannschaft fügen sich zusammen. Und solche Spiele wie jetzt gegen United, wo Teams ein bisschen am Struggeln sind, da holen sie einfach serienweise Punkte und das verdient.
Sind mit Chelsea die formstärkste Mannschaft in der Liga in den letzten 5 Premier League-Spielen. Beide haben 4-mal gewonnen, 1-mal unentschieden gespielt. Unfassbare Quote. Und jetzt auch hier irgendwie problemlos gegen United. Also die waren ja nicht mal am Optimum ihrer Leistung. Das machen die mittlerweile auch einfach so. Also ja, super Arbeit von Iraola, genauso wie bei Forrest auch von Nuno. Beiden Trainern gebührt auch, glaube ich, viel Respekt. Und die brechen da die Dominanz der sogenannten Big Six Teams richtig auf. Und wir schauen, wo das noch hingeht. Ich würde sagen, wir springen mal schnell zum anderen Krisenclub von Manchester. Und zwar in den blauen Teil, Man City. Die hatten ein Auswärtsspiel, was du, glaube ich, auch bestaunt hast dieses Wochenende.
Yes, das habe ich auf jeden Fall über die gesamte Spielzeit verfolgen können. Weil ich auch gespannt war. City, mittlerweile selbstredend, für alle, die es immer noch nicht mitbekommen haben, schaut euch das Bolzplatz-Video an, da geht's in die tiefe Analyse.
Keine Werbung.
Aber es ging jetzt eben gegen, gar nicht, es ging jetzt eben gegen Aston Villa, die auch gar nicht aus der Top-Phase kommen, in den letzten 6-7 Spielen, auch Dämpfer drin gehabt, aktuell leicht aufsteigende Form. Und dann treffen die eben aufeinander und man sieht ein Spiel, ich würde es einfach mal relativ schnell zusammenfassen, wo Villa einfach abgezockter ist. Sie gewinnt es am Ende mit 2-1. John Durant trifft, Rodgers trifft, Rodgers mit Vorlage und Tor. Wahrscheinlich hier der Mann, auf den wir am Ende noch ganz ausführlich eingehen müssen. Und das Einzige, was City am Ende ergebnistechnisch am Leben hält, ist ein Treffer in der Nachspielzeit, 90. plus 3 von Phil Foden, wo er nach Ping-Pong-Spiel im 16er den Ball reinschiebt. Und am Ende hat hier einfach nur Villa Chancen auf den Sieg gehabt. Das war einfach reifer, besser. Und Citys Negativspirale geht ohne großen Aufwärtstrend weiter.
Ja, nach wie vor Stefan Ortega im Tor. Ederson hat sich da nicht so gut gefühlt vor Anpfiff. Ruben Dias fällt jetzt länger verletzt aus, ungefähr so einen Monat. Braucht man nicht. Braucht Pep gerade nicht, dass jetzt auch noch Ruben Dias ausfällt. Auch wenn der jetzt auch nicht mehr so geglänzt hat zuletzt. Aber ja, es wird irgendwie nicht besser für sie, auch personell. Und ja, dementsprechend furios geht Villa hier auch direkt in das Spiel rein. Ich glaube, nach 2 Minuten direkt 2 Riesenchancen. Einmal Duran, der da von einem haarsträubenden Fehler in der Defensive, ich glaube, es war Guardiol, profitiert. Und dann noch die Ecke von Pau Torres, die er bärenstark noch aufs Tor bringt. Und dann hält Ortega den auch super stark im kurzen Eck. Aber da kann es ja eigentlich schon mindestens 1-0 stehen nach 1-2 Minuten, ne?
Riesen Doppelchance, also da muss ein Tor fallen. John Durant trifft im Abschluss wirklich eine wirklich schlechte Entscheidung, schießt viel zu früh aus meiner Sicht, dann auch flach, also Ortega hält den, war eigentlich eine 1 gegen 1 Situation und nach der Ecke reden wir dann über Emi Martinez Paraden, nur eben von Ortega, wie er den noch rauskratzt, war sensationell. Also an einem normalen Tag, wo alle mit Normalform anreisen, steht es da schon 1-0. Und dann ging es eben ähnlich weiter, auch dieser Treffer, der dann wirklich gefallen ist durch Durant. Ein klassisches City-Gegentor der letzten Wochen mit Pässen durch die Mitte. Thielemans kann sich aufdrehen, spielt einen Steckpass ebenfalls wieder durch die Mitte auf Rodgers, der querlegt auf Durant. 9 Sekunden von Ballbesitz, Torwart Aston Villa zu Tor ist gefallen, drüben auf der anderen Seite. Das ist klassisches Konterspiel. Nur, dass es eigentlich nur ein straighter Spielaufbau war. Das war gar kein klassischer Konter. Es geht einfach viel zu schnell und immer, immer wieder, das ist so das große Thema, durch die Mitte.
Und City auch einfach schlecht. also wirklich, da muss man auch mal so klar benennen, einfach schlecht in der Absicherung, im defensiven Umschaltverhalten. Das ist auch einfach nicht Premier League-Niveau. Und sie gehören in Europa zu den 4, 5 formschwächsten Teams aller Top-Ligen. Und das siehst du auch in solchen Situationen. Da ist dann auch das gleiche Wort. Da sind keine defensiven Abläufe mehr vorhanden, was eben Umschalten angeht, was dann aber auch vielleicht mal so ein cleveres Foul angeht, mal die Laufwege zumachen. Das siehst du alles überhaupt gar nicht mehr bei ihnen. Und du weißt auch nicht einmal mehr, wo du anfangen sollst. Und da machen sie es auch Villa viel zu einfach natürlich. Kurze Zahl noch zu John Duran. Der macht ein Tor in der Premier League alle 82 Minuten. Das ist der Topwert der Geschichte. Der ist damit vor Haaland 89 Minuten pro Tor und Aguero 107 Minuten pro Tor. Also Nummer 1, wenn es um das Verhältnis geht, Tore und Minuten.
Die Statistik wird natürlich ein bisschen verschönt, dadurch, dass er viele Joker-Tore erzielt, dementsprechend nicht lange auf dem Platz steht. Aber Tatsache ist, das ist ein Wert, der kommt nicht aus dem Nichts und hat jetzt auch dazu geführt, dass er tendenziell vor Watkins steht in der Rangliste. Und den nach seiner letzten Saison abzulaufen, zeigt, wie gut John Duran es im Moment macht, bekommt also zu Recht viel, viel Lob. Ein Sonderlob, was ich aber verteilen möchte, ist der Mann der Stunde, der in den letzten Wochen wirklich zu dem Offensivspieler heranwächst in der Villa-Offensive. Die Rede ist natürlich von Morgan Rodgers, macht hier ein sensationelles Spiel. Die Vorlage war schon stark, guter Laufweg, aber dieses zweite Tor, als es 2-0 fällt, ich glaube, seine Aktion beginnt in der eigenen Hälfte, 60, 70 Meter vom gegnerischen Tor entfernt, lässt er reihenweise Spieler stehen, technisch gut, aber eben auch körperlich richtig clever reingestellt, dribbelt durch, schnelle Schritte, lange Schritte, macht viel Raum gut und spielt dann am Ende einen Doppelpass mit McGinn, kriegt den Ball wieder und schließt eiskalt ab, macht noch den Cole Palmer-Jubel, sind ja beide aus der City-Jugend, also das ist auch eine Faustregel. Jeder, der mal bei City gespielt hat, ist im Moment in Galaform. Gilt für Palmer, gilt für Rodgers und gilt auch für Gabriel Jesus. Kleiner Sidefact, hat, glaube ich, 5 Tore gemacht diese Woche. Also wirklich alle, die mal für City gekickt haben, aktuell on fire. Und Rodgers so ein bisschen mein Liebling aus diesem Spiel, weil er sensationelle 10 hatte.
Also noch ganz kurze Korrektur, das ist sein Jubel, wie er eigentlich meint. Ganz wichtiges Thema. Er meinte, dass Palmer sich den mal von ihm abgeschaut hat in der Jugend. Da kann ich jetzt wenig zu sagen. Auf jeden Fall gibt es eine große Diskussion. Ich habe letztens gelesen, dass Palmer sich seinen Jubel patentieren lassen will, weil er damit noch ganz andere Geschichten vorhat, was Werbeverträge und so weiter angeht. Aber ja, gut, gibt vielleicht auch wichtigere Themen auf der Welt. Rodgers, nach seiner Vertragsverlängerung letztens, ist ja jetzt bis 30 gültig, der neue Vertrag, da war der nicht mehr so gut. Ich habe gedacht, oh nein, jetzt kommt dieses Rashford-Ding hier nach der Verlängerung nie mehr wieder so gut sein wie vorher. Aber in dem Spiel war er jetzt wieder ganz der Alte, der einfach in der eigenen Hälfte sich den Ball schnappt, einmal um die eigene Achse dreht und einfach bis zum Tor durchläuft. Das ist einfach so ein Oldschool-Spieler. Ich feiere das brutal. Und den jetzt noch quasi im eigenen Verein zu haben, den jede Woche sehen zu dürfen, unfassbar, hat seinen Marktwert gesteigert auf 40 Millionen nach seinem Wechsel von Middlesbrough ja im vergangenen Winter. Definitiv einer der besten Spieler bei Villa und auch ein einzigartiger Spieler, ne? Und ich glaube, den will jeder haben.
Aktuell ist er der Unterschiedsspieler und war das auch in dieser Partie, die dafür sorgt, dass Liverpool sich tabellenmäßig vor City schiebt. Also Villa jetzt auf Platz 6, City nur noch 7. mit 27 Punkten. Ich weiß, der Witz ist mittlerweile alt, aber damit sind sie jetzt 12 Punkte hinter Liverpool und Liverpool hat ein Spiel weniger. Also die Zahlen werden einfach absurder Woche für Woche und Stand jetzt überhaupt kein Aufwärtstrend. Also dieses Spiel hat mich nochmal darin bestärkt, zu sehen, wie viel da aktuell nicht ineinander greift. Und natürlich werden all die Probleme und Fragen rund um Trainer und Kader damit nur größer.
Jetzt ist es, glaube ich, mittlerweile ein Sieg aus den letzten 12 oder irgendwie sowas. Ich habe da jetzt mittlerweile auch schon den Überblick verloren. Ja, also ich denke auch mittlerweile nicht mehr, dass Pep weiß, woran es liegt. Also wir haben noch, glaube ich, vor so 3, 4 Wochen immer gesagt, der weiß es, aber er kann es gerade nicht umsetzen. Mittlerweile glaube ich, dass er es auch selbst nicht mehr weiß, weil er findet ja auch Woche für Woche keine Lösung. Sie werden immer schlechter gefühlt. Hier haben sie jetzt auch nicht irgendwie aus Pech verloren. Sie waren halt einfach auch vor allem in der ersten Halbzeit schlechter. Haaland vorne bekommt fast keinen Service. Das Mittelfeld, da kannst du einfach durchspazieren. Hinten kassieren sie die Tore wie am Fließband. Ederson ist auch nicht mehr so richtig auf der Höhe anscheinend. Du kannst wirklich nicht mehr einfach eine schnelle Lösung sagen. Und das ist auch ziemlich beängstigend, weil so eine Krise hatte Pep ja noch nie. Die hatte City in den letzten 10 Jahren, glaube ich, auch so nie. Und dafür gibt es auch gerade einfach kein Rezept mehr. Und das Beängstigende für mich ist es einfach wirklich, dass ich mittlerweile glaube, Pep kennt die Lösung nicht mehr. Pep kennt keinen Ausweg.
Aktuell scheint es so. Also bis auf die Wunderheilung von Rodri fällt da irgendwie der Rat schwer. Auch jetzt Kovacic ist zurück, um diese Lücke ein wenig zu schließen. Unter ihm ist es rein statistisch das beste City, wenn Rodri nicht auf dem Platz steht. Aber dieser Effekt ist auch ziemlich verpufft, weil auch er keine richtigen Zeichen setzen konnte. Also diese ganze Thematik wird uns weiter begleiten. Und ich bin gespannt. Also die Sätze von uns stehen so im Raum.
Sprachlos. Von
wegen unkündbar, ja, nein, richtig. Und viele, viele sind sprachlos. Und ich war es auch, als ich das Spiel geguckt habe. Deswegen würde ich einfach die Antwort, die wir nicht haben, auf die kommenden Wochen verschieben, weil ich bin mir sicher, da wird noch einiges auf uns zukommen. Er muss gravierend taktisch und in den Köpfen was verändern, damit es besser wird. Und da halten wir euch auf dem Laufenden. Diese Folge wollen wir allerdings noch einen weiteren Schwerpunkt setzen, weil es News gibt. News im großen Besitzer-Wirtschaftskosmos der Premier League. Auch wenn es viele hassen, ist es einfach Teil der Realität. Und es hat sich wieder was geändert. Denn Everton hat den Besitzer gewechselt. Neu mit drin ist jetzt die Friedkin Group. Ist rund um den US-Milliardär Dan Friedkin, der 2020 schon die Roma übernommen hat, da Mehrheitsanteileigner ist. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Ist jetzt eben auch bei Everton mit drin. Gab ein monatelanges Hin und Her. Löst da jetzt Ferhat Moshiri ab, der bisherige Besitzer war. Seine gesamte Zeit bei Everton war nicht von Erfolg gekrönt, alles sehr, sehr viel Unruhe, man ist hoch verschuldet, man liest jetzt von Zahlen rund um die 720 Millionen Euro, die neue Gruppe soll mehr oder weniger auf Anhieb knapp 400 Millionen, was so die letzten 1-2 Jahre abbilden würde, reinbringen und damit den Schuldenberg bedeutend abbauen. Wie sich dieses ganze Investment dann ausspielt, ist eine große, große Frage. Es gab schon Mitte des Jahres Gerüchte um eine Übernahme von der 777 Group, die man ja von Hertha BSC kennt. Das Ganze also, um es zusammenzufassen, Riesenchaos. Und jetzt gibt es nochmal den Reset. Es gibt eine neue klare Linie, einen neuen Investor. Und die Friedkin Group ist jetzt mit dabei und soll Everton wieder auf die Erfolgsspur führen.
Ich denke, auf jeden Fall eine Erlösung für alle Everton-Fans. Das war eine 18-monatige Achterbahnfahrt am Ende mit Interessenten hier und da. MSP, Sports Capital, dann 777 Partners. Es ging ja immer so weiter und immer ist dann am Ende nichts draus geworden. Ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen möchte, Friedkin hält jetzt 98,8% an Everton. Ihr Engagement bei der Roma ist ja bislang auch sehr ereignisreich. Friedkin hat wohl ein Vermögen von ungefähr 5 Billionen Pfund. Also auf jeden Fall ein sehr schwerer Typ. Aber wie gesagt, die Zeit bei der Roma lässt da jetzt eher nicht auf Stabilität schließen. Ne? Also du hast da auch mehrere Trainer drin gehabt, De Rossi, dann Juric, alles nicht funktioniert, dann am Ende der Tabelle gewesen in Italien. Da ist jetzt wenig Stabilität, wie gesagt, drin. Auf jeden Fall musste was passieren bei Everton. Moshiri, unfassbar unbeliebt bei den Fans. Es gab auch Proteste immer wieder bei Everton und jetzt ist Moshiri endlich raus. Ich glaube, alleine deswegen sind alle Fans schon mehr als happy jetzt gerade.
Auch wenn das Ganze nicht so in den Medien war, als Everton-Fan ist das die News der letzten Wochen. Also das ist ein wirklich großes Ding. Und ich glaube auch, dass die Hoffnung auf Stabilität und eine bessere Zukunft jetzt natürlich hochkommen. Einen ersten Schritt ist man gegangen, weil nach der Nachricht gab es dann das Spiel gegen Chelsea. Wir haben darüber gesprochen, wenn ich das formstärkste Team der Liga. Und hier hat man ihn immerhin ein 0-0 abgerungen und hatte dabei auch gute Offensivaktionen. Jackson trifft den Pfosten. Tosin muss auf der anderen Seite aber für Chelsea in allerhöchster Not retten. Sonst kann das Ganze auch pro Everton ausgehen. Also ein erstes Ausrufezeichen nach dieser großen Besitzer-News. Sportlich holt man hier einen Punkt und mit dem kann man auf jeden Fall sehr zufrieden sein.
Ja, sind halt nach wie vor unten drin im Abstiegskampf. Und da tummeln sich auch viele andere Mannschaften mit ihnen. Zum Beispiel eben auch die Wolves. Wir haben letzte Folge darüber auch schon gesprochen. Die haben ja Gary O'Neill vor die Tür gesetzt und jetzt auch den neuen Cheftrainer präsentiert, den wir euch letzte Woche schon kurz vorgestellt hatten, weil der da schon auch als aussichtsreichster Kandidat galt. Und das ist Vitor Pereira, der Portugiese. Wie gesagt, das erste Mal in einer Top-5-Liga jetzt an der Seitenlinie, spielt dieses Wolves favorisierte System mit den Wingbacks, kommt jetzt eben frisch aus Saudi-Arabien und hat jetzt auch eine extrem erfolgreiche Premiere gegeben, auswärts bei Leicester gegen Ruud van Nistelrooy, ne?
Ja, zwei Trainer, die noch nicht lange in der Liga sind. Am Ende ist es eindeutig positiv für Pereira gelaufen. Sie gewinnen 3-0 und das nimmt er gleich mal zum Anlass zu verkünden. Wir steigen nicht ab, also sehr viel Selbstvertrauen auf der Seite nach gelungenem Debüt. Das Ganze, muss man aber auch sagen, sehr, sehr begünstigt dadurch, dass Leicester nicht auf der Höhe war. Ein Guedes trifft zum ersten Mal diese Saison. Rodrigo Gomes macht sein erstes Tor überhaupt für die Wolves und Cunha ist es, der das dritte Tor besorgt. Leicester mit teilweise eklatanten Fehlern vor dem 2-0 lässt der Verteidiger ganz weg, ist eine Flanke, die er eigentlich locker klären kann, sieht nicht, dass in seinem Rücken ein Spieler ist und zieht völlig zurück, lässt ihn damit alleine aufs Tor laufen. Das sind Sachen, die gehören nicht in die Premier League und dieser Auftritt war einer zum Vergessen. Die müssen sich ganz, ganz stark steigern, um in dieser Tabellenregion mithalten zu können.
Auf jeden Fall eine Mannschaft, die Ähnliches gemacht hat, nämlich die Reißleine gezogen hat. Das sind die Saints aus Southampton, die den Aufstiegstrainer Russell Martin gefeuert haben. Das ist ja echt so ein bisschen die Schießbude der Liga gewesen jetzt zuletzt. Und sie haben gerade noch von mir erwähnten Ivan Juric geholt, der ja zuletzt noch bei Roma an der Seitenlinie stand, jetzt also hier an Englands Südküste Besserung gelobt. Ja, extrem erfahrener Mann der Kroate, jetzt ja auch zum ersten Mal in der Premier League. Und Danny Röhl war zum Beispiel auch gehandelt worden, der Deutsche, der ja in der Championship gerade aktiv ist. Aber am Ende entscheiden sie sich da auch für die Erfahrung, würde ich sagen, und holen hier auch 0-0 nach der Trennung von Russell Martin, da allerdings noch nicht mit Juric an der Seitenlinie. Also man merkt, es ist gerade viel los, viele Vorstandsbosse haben vielleicht auch so ein bisschen die Panik gerade im Kopf. Vor Weihnachten stehen sie da ganz unten und ja, man weiß noch nicht ganz, wo es hingeht. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass Mannschaften wie Southampton einfach nicht konkurrenzfähig sind. Ich glaube, da kann jetzt auch ein Ivan Juric nichts mehr dran ändern. Ipswich, die punkten auch jetzt einfach nicht genug. Und bei den Wolves in Richtung Abstiegskampf würde ich sagen, die können es auf jeden Fall. Das hast du jetzt auch hier gesehen gegen den direkten Konkurrenten aus Leicester. Da war dann zeitweise einfach ein Qualitätsunterschied zu sehen. Und ich würde sagen, langfristig sollten sich die Wolves da unten freischießen.
Sie haben auch die größte Qualität verglichen mit den Teams, mit denen sie sich da aktuell messen. Das siehst du einfach, wie sie gegen Leicester jetzt auch hinten raus das ausspielen, wie sie die Tore erzielen, wie sie dann auch eiskalt sind. Das spricht für sie. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo sie schon 3-0 führen, war zum Beispiel das Torschussverhältnis bei 4-4. Das Team ist einfach reifer, abgezockter und qualitativ besser. Deswegen würde ich mein Geld auch auf sie setzen. Nichtsdestotrotz stehen sie aktuell noch unter dem Strich auf Tabellenplatz 18. Das soll es aber soweit gewesen sein und ich gebe gerne dir das Wort zu unserem allseits bekannten Ergebnisüberblick.
Sehr gerne, weil da eben auch meine Mannschaft den Anfang macht. Aston Villa schlägt Man City mit 2-1. West Ham und Brighton trennen sich ebenfalls, oder trennen sich 1-1. Newcastle fegt Ipswich weg 4-0. Da gab es vor allem den Mann des Spiels, Alexander Isak, der dreifach trifft. Nottingham, wir kennen sie, schlagen Brentford auswärts sehr stark mit 2-0. Und dann kommen wir nochmal zu einem etwas größeren Ding. Arsenal gewinnt gegen Crystal Palace mit 5-1. Jetzt hast du ja gleich noch eine positive Nachricht, die einen Stürmer beinhaltet. Ich habe gerade allerdings noch eine sehr schlechte Nachricht für Arsenal gelesen. Und zwar wird Bukayo Saka die nächsten Wochen ausfallen, weil er sich am Oberschenkel verletzt hat. Und Arteta hat jetzt schon verkündet, dass Saka die nächsten Wochen, viele Wochen, ausfallen wird. Was für eine Hiobsbotschaft.
Brutal bitter für Arsenal. Das Ganze tut richtig weh. Ich glaube, wir müssen keinem erzählen, wie wichtig der Mann in den letzten Wochen war und allgemein ist für Arsenal. Das, was ein bisschen als Wermutstropfen vielleicht dienen kann, ist die Form von Gabriel Jesus. Ich hatte es schon kurz angesprochen, die Partie gegen Crystal Palace War deshalb ein bisschen kurios, weil man eben wenige Tage vorher bereits ein Spiel gegeneinander absolviert hat. Im League Cup ging es da zur Sache am Mittwoch, 18. Dezember. Da ging es 3:2 für Arsenal aus. 3 Tore Gabriel Jesus. Jetzt nur 3 Tage später selbes Duell, 5:1 für Arsenal und wieder 2 Buden durch den Stürmer, der so lange seine Form gesucht hat. Also er scheint back zu sein und deswegen das gute Nachrichten, auch wenn es natürlich den Ausfall von Saka nicht wieder wettmacht.
Ich sag's immer wieder, ihr habt doch einen guten Stürmer. Lasst den Jesus einfach da vorne ein bisschen zaubern, wie er es gut kann. Und ich denke mal, dann sollte auch vielleicht ein Havertz nicht mehr so häufig in der Sturmspitze vorne spielen. Kann ja auch auf der 8 spielen. Haben wir auch wieder gesehen. Das ist vielleicht einfach der Way to go. Und jetzt, wenn Saka ausfällt, musst du eh ein bisschen kreativer werden. Und da hilft ein Gabriel Jesus natürlich massiv. Everton und Chelsea trennen sich 0:0. Man United unterliegt zu Hause Bournemouth mit 0:3. Fulham und Southampton trennen sich 0:0. Leicester unterliegt zu Hause den Wolves, wir hatten es gerade kurz angesprochen, mit 0:3. Und Tottenham, man kann es kaum glauben, kassieren 6 Tore und schießen nur 3 gegen Liverpool. Wir kommen zu deinem Spieler des Spieltags.
Sehr gerne. Für mich gibt es hier so 3-4 Antworten, die einfach richtig sind. Und mit einer davon gehe ich. Ich nehme Isak. Das Spiel haben wir noch nicht in unserer Folge gehabt, deswegen möchte ich kurz darauf eingehen. Newcastle völlig verdient mit einem 4:0-Erfolg gegen Ipswich. Und wie Isak diese Tore erzielt, macht einfach nur Spaß. Ich gucke dem Mann so gerne beim Fußballspielen zu. Egal, ob es das erste Tor ist, wo er mit dem Volley trifft, seine Ballbehandlung, seine Dribblings. Das Ganze macht einfach Laune und hier mit 3 Toren der entscheidende Mann und deswegen auch mein Spieler des Spieltags.
Zu Recht. Ich will noch kurz über jemanden anderen sprechen. Hast du Grealishs eklige Arroganzszene gesehen gegen Villa?
Ja.
Ja, also als Villa-Fan wirklich schwer zu ertragen. Der Mann, der aus unserer eigenen Jugend gekommen ist, der uns auch wieder in die Premier League zurückgeführt hat, den wir dann für 120 Millionen nach City verkauft haben. Definitiv einer der Local Heroes bei Aston Villa, wechselt dann zu Pep. Ist natürlich auch, was die Trophäen angeht, erfolgreich. 3 Meisterschaften. Und kurze Erklärung, hat jetzt hier nach der City-Pleite bei Aston Villa den Villa-Fans 3 Finger entgegengestreckt, im Sinne von, ich habe 3 Premier League-Titel gewonnen. Finde ich eklig, finde ich arrogant, das braucht er nicht, er ist ein netter Junge. Klar wurde hier ein bisschen ausgepfiffen, auch während des Spiels, aber das gehört sich einfach nicht. Ich wollte noch kurz mal meinen negativen Spieler des Spieltags einmal nennen. Was sagst du?
Ja, völlig unnötig. Also wird hier natürlich nicht nur ein bisschen, sondern extrem ausgepfiffen. In Villa, ich denke auch irgendwie zu Recht, das Ganze kann man verstehen, wenn man mit seiner Geschichte dann zu City geht, aber sich dann so zu äußern, passt nicht rein. Du könntest weiterhin als Legende gelten, auch wenn du bei City spielst, aber nicht, wenn du die so Aktion leistest. Deswegen wenig Verständnis auch von meiner Seite.
Ja, vor allem sein Anteil an den 3 Meisterschaften hat sich ja auch wirklich in Grenzen gehalten, wenn man ehrlich ist. Hat jetzt seit einem Jahr kein einziges Tor mehr geschossen. Wie gesagt, 120 Millionen gekostet, ein richtiger Flop gewesen, der von den Medien in England einfach auch nicht so abgestraft wird, wie es dann andere Jungs erleiden müssten, wenn sie die gleiche Formschwäche hätten wie er. Hat da noch immer ein bisschen Schutz, aber jetzt hier so zurückzukommen in seinem geliebten Villa Park und da die Villa-Fans auch so gegen sich aufzubringen, fand ich einfach nicht gut, fand ich arrogant, gehört sich nicht und irgendwohin muss er auch wieder wechseln, weil ich glaube, bei City bleibt er nicht ewig.
Kann gut sein. Kriegen wir denn neben deinem Negativspieler auch einen Positivspieler des Spieltags?
Hätte ich es fast vergessen. Ja, Szoboszlai. Ich gehe einfach mit Dominik Szoboszlai. Mhm. Wir hatten ihn heute schon kurz in der Sendung. Ich fand ihn einfach wirklich brillant gut. Jede offensive Aktion ging über ihn. Definitiv ein Unsung Hero. Und das ist somit mein Pick für diese Woche. Wenn ihr uns jetzt vor Weihnachten einen Gefallen tun möchtet, dann könnt ihr das machen, indem ihr uns bei PayPal finanziell supportet, genauso wie das Tobias gemacht hat. Stellt uns eine Frage eurer Wahl, die wir dann hier für euch beantworten. Ansonsten folgt uns auf eurer Lieblingsplattform, macht die Glocke an, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Schaut gerne auch auf Instagram vorbei, Radio England FM. Da wird gerade ein bisschen das Game hochgeschraubt. Wir veröffentlichen da jetzt auch Schnipsel aus unseren Episoden und vieles mehr, Fotos. Also Instagram lohnt sich gerade sehr. Und ansonsten nehmt an der Umfrage unter der Spotify-Episode teil und hört auch nach dem Boxing Day wieder rein.
So machen wir's. Wir wünschen euch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt es mit der Family und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann.
Hallo, hier spricht Timo Latsch. Ich bin der stellvertretende Sportressortleiter von RTL. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch als Sportmoderator von NTV. Ich schaue also berufsbedingt sehr viele Nachrichten und bekomme im Moment ein ziemlich ungutes Gefühl in der Magengegend, wenn ich mitbekomme, was in den USA passiert. Aber auch hier in Europa, in Österreich, direkt in Deutschland vor unserer Haustüre. Es sind ganz sicher komplizierte, anspruchsvolle Zeiten, aber einfache Lösungen sind nicht immer die richtigen und garantiert sind Lösungen von 1933 die falschen. Und deswegen geht am 23.02. wählen, gib der Demokratie deine Stimme, Hashtag geh wählen.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.